Gescheitholz. Der Klimapodcast mit viel nachwachsender Energie. Herzlich willkommen bei Gescheitholz, dem Klimapodcast. Mein Name ist Andreas Jäger. Ja, wenn man so Umweltschutzorganisationen hört, die dann teilweise behaupten, da werden aufgrund dieses Hungers nach Pellets ganze Wälder pelletiert, dann wird man ehrlich gesagt, ich habe selber am Pelletsofen, schon ein bisschen hellhörig und denkt, ist da irgendwas dran? Deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema, woher kommen eigentlich unsere Pellets? Wir haben dazu wie immer zwei namhafte Experten geladen aus der Praxis. Zu meiner Rechten sitzt Rudolf Rumpelmeier, Eigentümer und Geschäftsführer der Donausäge in Enns. Sein Sägewerk macht Pellets, die sozusagen regional verbraucht werden. Herzlich willkommen, Herr Rumpelmeier. Stimmt, oder? So regional?
Grüß Gott. Ja, das stimmt. Regional.
Ja. Was ist für Sie regional? Wie viele Kilometer sind das? Wann ist es nicht mehr regional? Ist Wien noch regional?
Nach Wien werden wir nicht kommen. Wir haben aber einen gewissen Exportanteil nach Italien.
Okay, das ist dann aber schon nicht mehr regional. Aber der Großteil ist...
Nicht mehr regional, aber der Großteil von uns wird im Umkreis, wir sind natürlich da an der Grenze zwischen Oberösterreich und Niederösterreich, ja. Der Großteil wird in Oberösterreich vermarktet und im Mostviertel und Waldviertel, also, im niederösterreichischen Teil.
Also sind wir bei 100, 200 Kilometer?
Nicht einmal.
Nicht einmal. Ja, das ist wirklich regional. Zu meiner Linken sitzt Thomas Med, Chef des weltgrößten Pelletsproduzenten Enviva. Enviva versorgt Kohlekraftwerke in Großbritannien, Dänemark und den Niederlanden mit Pellets über dem Atlantik aus Amerika. Das würde ich überregional nennen.
So ist es auf jeden Fall. Schön, dass ich da sein kann. Lieber Herr Jäger, freut mich.
Ja, freut mich auch. Danke, dass Sie da sind. Zuerst eine ganz kurze persönliche Frage, weil wir sind ja sehr neugierige Menschen hier. Wie schafft man es von der Wiener Uni zum weltgrößten börsennotierten Pelletsproduzenten?
Naja, da waren ein paar Umwege dabei.
Ja, denke also, mal, aber wie kommt man überhaupt da hin? Ich wäre da nie hingekommen.
Ich habe nach der Wirtschaftsuniversität hier in Wien, habe ich noch einmal in Amerika studiert, habe einen MBA gemacht. Und wir haben während des Studiums, ein Studienkollege und ich, sind wir auf Biomasse gestoßen.
Aha.
Und das war so 2001, 2002. Und dann 2004 haben wir diese Firma gegründet. Und dann über ein paar Umwege haben wir 2007 unsere ersten Holzpellets produziert und dann ab 2010 eher im größeren Stil für die Industrie. Also seit 2007 haben wir Holzpellets produziert und 2010 haben wir angefangen in größerem Stil für Energiekraftwerke zum Kohleersatz Pellets zu produzieren.
Was? Sie sind der Founder von Enviva.
So ist es.
Das ist ja ein American Dream. Da haben Sie, Herr Rumpelmeier, wesentlich leichter gehabt. Ich glaube, Sie sind in der dritten Generation.
Genau.
Der sehr gestimmt ist.
Ja.
Ist auch eine Leistung. So ist es nicht.
Ja, ich surfe nur mehr die Welle ab.
Aber und die Welle ist hoch. Das muss man sagen, es passiert viel. Ich würde gern wirklich jetzt einen kleinen Kaltstart machen ins Thema hinein und hätte gerne mal als erstes auf eine kurze Frage bitte eine eher kurze Antwort. Und zwar, fangen wir an, Herr Rumpelmeier, werden bei uns in Österreich tatsächlich ganze Wälder in Pellets pelletiert, verarbeitet?
Nein, das ist das Kürzeste. Ist in Österreich und auch in Europa und auch darüber hinaus, glaube ich, weitgehend nicht der Fall. In Europa entstehen die Pellets, konkret in Österreich, ausschließlich aus Nebenprodukten der Sägeprozesse.
Okay, ich verstehe schon, wir werden noch ganz genau darüber sprechen, aber Sie sagen mal ein Nein. Ich habe aber auch ein Glaube ich gehört, dann gehen wir doch nach Amerika. Herr Med, die Amerikaner sind ja unserem Vorurteil gemäß nicht so zimperlich. Gibt es so etwas wie Energiewälder in Amerika, wo ganze Wälder zu Pellets verarbeitet werden?
Da braucht man sich auch in Amerika keine Sorgen machen. Die Wälder wachsen, um Sägestämme zu produzieren in erster Linie. Und das, was dann überbleibt, entweder aus dem Wald oder aus den Sägewerken, wird dann für die Pelletindustrie verwendet.
Kommt der Energiepreis sozusagen immer noch nicht hin an den Holzpreis von einem guten Stück Holz? Ich weiß es wirklich nicht.
Nein, also der Stamm hat einen Wert, der ist 10-mal so hoch pro Tonne als das, was wir letztendlich dann verwenden für die Pelletproduktion.
Auch wie der Preis sehr hoch war?
Ja.
Okay, also das ist mal gut zu wissen. Das ist mal sehr spannend. Ja, dann fangen wir ganz konkret an. Also ich möchte wissen, woher werden die Pellets in Österreich und Amerika gemacht? Also woraus besteht das? Fangen wir an in Österreich, Herr Rumpelmeier. Woher kommt das Rundholz, aus denen Sie in Ihrem Werk die Pellets machen? Woher kommt das?
Das ist ähnlich wie bei Ihrer ersten Frage. Das ist weitgehend regional. Und wenn ich sage regional, dann ist das wie ein Zirkel geschlagen um den Werksstandort. Und da ist der Haupteinzugsbereich ist zwischen 120 und 150 Kilometer. Die näher gelegenen sind alle per Straße, die etwas weiteren dann mit Bahn. Und wir haben in Enns den Vorteil, dass wir auch noch an der Wasserstraße Donau liegen und haben daher einen gewissen Einzug entlang dieser Donau-Main, also jetzt Main-Donau-Wasserstraße, dass wir auch hier entlang was holen. Aber so gesehen kommt das Holz für unsere Produktion und in Folge dann auch für den Anteil Pellets, der daraus erwächst, kommt aus Oberösterreich, Niederösterreich, dem Böhmerwald in Tschechien, dem Bayerischen Wald im benachbarten Deutschland und vielleicht der Thüringer Wald noch. Das sind die Haupteinzugsgebiete.
Also weiter geht's nicht. Wäre das auch wahrscheinlich nicht wirtschaftlich?
So ist es.
Also es ist da wäre der Transport, die Transportkosten wären zu hoch, um jetzt da, ich sage jetzt, baltisches Holz zu versägen.
Also das kommt natürlich, ist erstens immer eine Preisfrage und dann eine Anfallsfrage. Wenn Sie natürlich Kalamitätssituationen haben, dann ist es ja gut, wenn man schnell große Mengen auch weit transportiert. Aber im Regelfall, also und über den kann ich jetzt sprechen, weil also die Ausnahmen, die interessieren ja dann selten. Im Regelfall ist das in diesem Ausmaß wirtschaftlich.
Sehr regional. Ja. Und wie viel jetzt von diesem Stamm, wie viel Prozent davon, was ist es, was aus was werden die Pellets gemacht und wie viel Prozent ist es von diesem Holz, von diesem Rundholz?
Zuerst nehmen wir dem Rundholz einmal die Rinde ab. Und diese Rinde, da komme ich vielleicht später noch darauf, das ist der Energieträger für den gesamten Produktionsprozess im Sägewerk. Und jetzt haben wir den nackten Stamm und von diesem nackten Stamm, das ist jetzt wirklich also eine ziemliche Daumenpeilung, aber so, dass man sich das vorstellen kann, sind ungefähr 60% gehen in hochwertige Schnittholzprodukte und die restlichen 40%, die teilen sich dann auf in Säge- und Hobelspäne. Das würde ich einmal sagen, sind knappe 15%. Und gute 25% sind Hackschnitzel, die für die Zellstoff- und Papierindustrie verwendet werden.
Und die Pellets?
Die kommen aus diesem, also jetzt in unserem Fall kommen sie aus diesem Anteil, den ich da mit knapp 15% beziffert habe, aus den Säge- und Hobelspänen. Aus denen machen wir die Pellets.
Und Säge- und Hobelspäne sind sozusagen das Abfallprodukt der Behandlung des Holzes?
Wir sagen nicht Abfallprodukt dazu, weil das ja auch vorher schon, also bevor wir Pellets gemacht haben, wir sind ja erst neu im Geschäft, das ist ein hochwertiges Nebenprodukt oder Koppelprodukt, das beim Sägevorgang anfällt. Das haben wir in der Vergangenheit sehr überwiegend für die Erzeugung von Spanplatten geliefert. Da ging nur der Frischspananteil zurück und wurde substituiert durch den Einsatz von Altholz. Und daher haben wir dann für uns entschieden, in den Sägewerksprozess das Pelletswerk zu integrieren.
Alles klar. Und Sie müssen noch das Geheimnis aufklären, die Rinde? Ja, Energieträger oder was haben Sie gemeint?
Wenn man sagt 100% des Rohstoffes, dann sind das eigentlich 110%, weil also die zählen, also gemessen wird beim Rohstoff nur der Holzkörper und da ist ja immer 10% ungefähr Volumensprozent Rinde dran. Und diese Rinde, die wird bei uns verfeuert. Das findet bei uns schon seit 1981 statt. Das war das erste Biomasse-KWK Europas bei uns am Standort in Enns. Und da erzeugen wir Strom und Wärme.
Ja.
Wir brauchen ja den Strom für den Sägeprozess und auch die Wärme für die Trocknungsprozesse.
Ja.
Und wir haben dabei auch noch einen enormen Energieüberschuss, den wir ins öffentliche Netz abgeben.
Also Sie machen durch das Verbrennen der Rinde machen Sie Strom, Sie machen Wärme und was meinten Sie mit Energieüberschuss?
Ja, wir erzeugen ungefähr Zahlen sollen wir nicht sagen, aber ist eh eine runde Zahl, ungefähr 47.000 Megawattstunden elektrischen Strom im Jahr und verbrauchen tun wir ungefähr 23.000.
Ah, und den Rest, ah, dann
der Rest geht ins Netz.
Das ist gut. Strom kann man immer brauchen.
Prozesswärme, dann ist es fertig. Die Prozesswärme sind ungefähr 100.000 Megawattstunden im Jahr. Und dann gibt es noch, und das ist jetzt bei der Pelletserzeugung im Einsatz, gibt es noch ungefähr 58.000 bis 60.000 Megawattstunden Abwärme. Das ist nur eine Niedertemperatur und nur die setzen wir zur Pelletserzeugung ein.
Okay, und das heißt ja, dass praktisch für die Erzeugung der Pellets gar keine fossile Energie verwendet wird, weil das ja alles aus der Rinde kommt?
Das ist so.
Und wie?
Ja, den Radlader, den tanken wir schon noch mit Diesel. Aber Sie haben schon recht, eigentlich ist das eine falsche Antwort von mir, weil wir dazu auch gar keinen Radlader mehr brauchen.
Wieso nicht?
Weil wir das über Transportbänder und Hochdruckblasleitungen ins Pelletswerk liefern.
Also Sie haben also vor Ort wirklich, also ich meine, das kommt natürlich mit großen Lastwagen das Holz an, das verstehe ich, das sind natürlich mit Diesel betrieben, aber vor Ort eigentlich wenig Dieselverbrauch in dem Fall?
Ja, natürlich am Rundholzplatz, da wo die große Menge kommt, da ist ein hoher Dieselverbrauch. Beim Pellets haben wir eben null Dieselverbrauch.
Null. Okay, das ist einmal gut zu wissen. Da kennen wir uns jetzt ein bisschen aus. Jetzt schauen wir nach Amerika. Die Amerikaner machen Think Big. Die machen das alles gescheit, nicht? Sie sind ja quasi amerikanisch geschult. Herr Med, gibt es da jetzt Unterschiede oder würden Sie sagen, das war eh die Prozessbeschreibung, wie wir es in Amerika machen an der Ostküste?
Das Spannende ist, dass es eigentlich sehr viele Überschneidungen gibt. Ja?
Ja?
Ich fange mal beim Radius des Holzes an. Mhm. Auch 120 bis 150 Kilometer.
Echt? Da hätte ich jetzt gedacht, in Amerika sicher 500.
Nein, das ist dasselbe Radius. Der Unterschied ist, deswegen können auch unsere Pelletwerke viel größer sein, ist, dass die Holzbewirtschaftung in den Südstaaten der USA, wo wir sind, zwischen Washington und Houston, 50% oder 60% des Landes ist mit Holz. Also voll mit Holz. Und das sind typischerweise Kieferplantagen oder Mischwälder, je nachdem. Und die wachsen typischerweise in 30 Jahren zu Sägestämmen. Also das geht um einiges schneller als in Europa.
Also die Umtriebszeit ist schneller und es ist mehr Wald da.
Es ist irrsinnig dicht bewaldet. Mhm. Und das sind Nutzwälder, die seit 100, 150 Jahren bewirtschaftet werden, alle 25 bis 30 Jahre. Mhm. Wie gesagt, der Hauptgrund, warum der Landbesitzer Wald bewirtschaftet ist, um Sägestämme zu produzieren. Aber das, was nicht zum Sägestamm werden kann, die Spitze eines Baumes oder die Teile eines Baumes, die nicht gerade sind oder zu dünn sind oder verknotet sind, die kommen in ein Pelletwerk. Und dann zusätzlich kommen noch die Dinge, die der Herr Rumpelmeier angesprochen hat, nämlich die Späne, aus den Sägewerken im Umkreis unseres Werkes kommen auch zu uns. Mhm. Und damit können unsere Werke, aber unser größtes Werk macht über 800.000 metrische Tonnen pro Jahr.
Ja.
Und trotzdem, das Holz kommt aus einem Umkreis von 120 bis 150 Kilometer. Die andere Überschneidung ist, dass wir von diesen Teilen die Rinde drauf haben, also die Baumkrone zum Beispiel, nehmen wir auch die Rinde ab.
Ja.
Und wir verwenden die Rinde auch zur Trocknung des Holzes, bevor wir zur Pelletproduktion gehen oder zur Pelletierung. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Match. Also wir brauchen da eigentlich, das passt zu 100%, dass diese Rinde genug ist, dass wir keine fossilen Brennstoffe zur Trocknung brauchen.
Aber machen Sie auch Schnittholz?
Wir machen kein Schnittholz, nein. Wir sind in der Nähe von Sägewerken. Das heißt, je mehr die Sägewerke einschneiden und je mehr das hochwertige Nebenprodukt, das der Herr Rumpelmeier angesprochen hat, anfällt, desto besser. Aber wir sind nicht von einem Sägewerk abhängig, sondern haben da relativ viel Flexibilität, welche Art von Holz wir nehmen, ob wir es direkt aus dem Wald nehmen oder aus den Sägewerken. Und typischerweise ist 80% des Holzes, das wir verwenden, direkt aus dem Wald.
direkt aus dem Wald. Das heißt, da wird dann sozusagen der ganze Baum zu Pellets verarbeitet.
Nein, aber nicht der ganze Baum, sondern der Sägestamm kommt zum Sägewerk und eben.
Ach so, Sie haben so eine Wechselbeziehung. Sie kaufen denen teilweise diese Nebenprodukte ab und verkaufen denen dafür dann den Stamm auch noch.
Ja, okay. Nein, wir kaufen nicht den ganzen Stamm, sondern das machen Drittparteien. In Amerika nennt man das Merchandising. Das heißt, ja. Da wird ein ganzer Baum wird in verschiedene Teile aufgeschnitten. Ja.
Ja.
Und da gibt es teilweise für die verschiedenen Produkte 5 bis 7 verschiedene Märkte. Mhm. Und der Markt, der am wenigsten dafür bezahlt, also der Niedrigstwertmarkt, ist der Pelletwerk. Der Pelletmarkt.
Ja.
Also der Markt, der am wenigsten pro Tonne bezahlt, ist der Pelletmarkt.
Mhm,
Wir gehen typischerweise in unserer Standortsuche dorthin, wo die Papierindustrie zugesperrt hat. Vielleicht gebe ich Ihnen da ein paar Zahlen, nur dass man sich die Größenordnung hier vorstellen kann. Die Papierindustrie in den USA hat vor 25 Jahren in Pellettonnen 100 Millionen Tonnen mehr an Holz verbraucht. Und seit 1995 durch das Internet und wir lesen weniger Zeitungen und Magazine, wir drucken weniger Papier. Wahnsinnig zurückgegangen. Ja? Und in den USA war diese Verwendung von diesem Holz, das in die Papierindustrie ging, symbiotisch zum Sägewerk. Ja? Und plötzlich sperrt die Papierfabrik zu und dann gab es eigentlich keinen Bedarf mehr für dieses Kronenholz oder diese Nebenprodukte aus den Sägewerken. Und da kommen wir dann eben seit 10, 15 Jahren hat sich unsere Industrie so entwickelt, dass wir genau in diese Bereiche gehen, wo die Papierindustrie zugesperrt hat, unsere Pelletwerke aufbauen und damit in dieser Symbiose mit den Sägewerken agieren.
Ich darf zusammenfassen, früher wurden diese Nebenprodukte sozusagen, aus denen wurde Papier gemacht und jetzt, also wirklich sehr salopp, macht man Pellets draus. Ja. Das ist sozusagen dieses amerikanische Pelletswunder, wo man sagt, woher haben die so viel Pellets?
Genau.
Es liegt begründet im Internet.
Ja, ist wirklich so. Und vielleicht die ganze amerikanische Industrie, wir machen jetzt 6 Millionen Tonnen pro Jahr.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Die Industrie, die sich in den letzten 10, 12, 15 Jahren entwickelt hat, macht ungefähr 10 bis 12 Millionen Tonnen.
Mhm.
Aber das Holz, das früher verwendet wurde, waren 100 Millionen Tonnen. Also da gibt es schon noch einiges an Potenzial.
Mhm.
Und es gibt viele Bereiche, wo die Landbesitzer uns wirklich ganz aktiv bitten, dorthin zu kommen, weil sie eben nicht wissen, was sie mit diesem Teil der Holzernte tun soll. Und das bleibt dann halt einfach im Wald liegen.
Ja, das bleibt sonst liegen und vermodert dort.
Und wird teilweise verbrannt, oder weil es so viel ist, dass die Aufforstung damit relativ schwierig wird.
Unbedingt. Ja.
Also es ist jetzt natürlich nicht unbedingt meine Expertise da in Amerika und ich da kann jetzt vielleicht nur was aus der historischen Betrachtung beisteuern, nachdem ich ja die dritte Generation bin. Wenn ich mich an Berichte meines Vaters erinnere und auch an eigene Reisen, also wir liefern ja auch Schnittholz nach Amerika, da erinnere ich mich an Sägewerke, wo sehr viel von dem Nebenprodukt, das wir heute verwenden, früher tatsächlich eben nicht als Nebenprodukt, sondern als Abfall in sogenannten Burnern dann einfach verbrannt wurde.
Also einfach verbrannt, dass es weg ist.
Und ich erinnere mich so, das war so ich habe das erste Schnittholz verkauft selber 2001 ungefähr nach Amerika und da haben amerikanische Mitbewerber sich immer sehr interessiert für diese Cogeneration, also die Energiegewinnung aus diesem und nicht das Verfeuern in die Atmosphäre. Und also damit will ich nur sagen, in Amerika ist eine sehr hochleistungsfähige Säge- und Holzindustrie, also in erster Linie Sägeindustrie, weil das ist der mit Abstand größte holzverbrauchende Markt der Welt. Also darum wird da sehr viel, also Kanada sowieso, aber auch aus Europa und Südamerika, sehr viel Holz hingeliefert. Also es wäre völlig widersinnig anzunehmen, die würden dort das Holz verpelletieren, wenn sie es ja im Holzbau brauchen.
Ja.
Also nur um dem da noch etwas dazu zu stützen. Und es hat eben dazu geführt, dass dann so viel Nebengeräusch entstanden ist, neben dem Holzprodukt, dass man das verbrannt hat. Und in den letzten, das ist jetzt der 2001, das sind jetzt gute 20 Jahre her, ist da ein unglaublicher Wandel auch in Amerika passiert mit KWK-Anlagen, eben mit dem Pelletieren und so weiter.
Können Sie das bestätigen?
Hundertprozentig. Ja, man verwendet die Ressource heute schon effizienter, weil es ist keine gute Lösung, in großen Hügeln Bonfires zu machen, wenn man sie ja letztendlich verwenden kann, um fossile Brennstoffe zu ersetzen.
Okay. Eine Frage habe ich noch, die mir wirklich, die ich sehr spannend finde. Bei uns in Österreich ist man stolz, das wissen Sie, das sind ja auch Österreicher, ist man stolz auf die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes. Wir haben Stabilwald, im Gegenteil, es wird sogar mehr. Ist in Amerika der Wald ähnlich geschützt?
Also das Wichtigste ist natürlich, wächst mehr Wald, als man herausnimmt. Und die Antwort ist ganz klar ja.
Auch in Amerika?
Auch in Amerika. Wobei, es gibt zwei Arten von Wäldern. In den Südstaaten, wo wir unsere Pelletwerke haben, wächst viel mehr Wald jedes Jahr, als herausgenommen wird. Ja? Mhm. Und da kann man auch ganz eindeutig eine Korrelation feststellen, dass dadurch, dass es Märkte gibt für das Holzprodukt, der Landbesitzer auch Anreize hat, weil er Geld verdient, dass er seinen Wald auch nachhaltig bewirtschaftet. Wir haben das Gegenteil im Westen der USA gesehen, wo vor 30 Jahren aus sehr ideologischen Gründen entschieden worden ist, vor allem staatliche Wälder nicht mehr zu bewirtschaften. Und heute geht man da wieder davon ab und bewirtschaftet sie wieder, weil nämlich die Feuer, die Waldbrände, von denen wir hören im Westen, dadurch, dass diese Wälder nicht mehr bewirtschaftet werden, seit 30 Jahren, viel extremer sind, als sie sein müssen, weil nämlich ein bewirtschafteter ein Wald, der wird durchforstet. Ja? Und damit hat man diesen, ich nenne das mal auf Englisch, Underbrush, hat man nicht, der dann einfach wahnsinnig zu wahnsinnig extremen Waldbränden führt. Ja? Und da hat man schon gesehen, dass die Ideologie, wo man glaubt, etwas Gutes zu tun, genau zum Gegenteil geführt hat. Und jetzt werden auch diese Wälder wieder anders bewirtschaftet, indem man die Biomasse nämlich herausnimmt, um Platz zu schaffen, dass Waldbrände nicht so aggressiv sind. Die Wälder im Westen der USA sind mittlerweile keine CO2-Senken, sondern Emittenten, weil sie so extreme Waldbrände haben. Und in den Südstaaten ist eben genau das Gegenteil der Fall, wo die CO2-Bilanz jedes Jahr immer positiver wird.
Aber haben die Westen im Westen wahrscheinlich durch die Klimaverschärfung die Wälder auch etwas mehr Probleme vom Klima her?
Also ja, natürlich. Die Waldbrände sind nicht dadurch geschaffen, dass man sie nicht mehr bewirtschaftet.
Sie sind nur größer.
Nur die Waldbrände sind viel extremer, weil man sie nicht bewirtschaftet. Ja, die Trockenheit und natürlich die Trockenheit im Westen ist natürlich der Hauptgrund, warum diese Waldbrände so stark sind.
Jetzt hätte ich noch gerne eine amerikanische Sichtweise, die mich sehr interessiert. Bei uns ist der Wald sehr mythenbeladend und sehr wichtig. Also im ganzen deutschen Sprachraum wird Wald sehr hochgehalten. Mhm. Das Wort Waldsterben ist nicht umsonst sogar eingeenglischt worden in Amerika und in England. Also bei uns ist das ganz wichtig. Sind wir für Amerikaner, was Wald betrifft, ein bisschen hysterisch? Oder?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob hysterisch das richtige Wort ist, aber ich glaube, das Wichtigste, was in Europa verwechselt wird, ist, dass wenn man einen Baum erntet, dass das automatisch gleichgesetzt wird mit Deforestation. Ja? Ich glaube, da gibt es ein Definitionsproblem. Deforestation heißt, dass man die Verwendung des Waldes verändert, um etwas anderes draus zu machen.
Ja, also quasi den Wald wegräumt.
Den Wald wegräumt, ja. Nachhaltige Forstwirtschaft, indem man den Wald immer wieder nachregeneriert und auch verwendet, ist ganz etwas anderes. Und da hat man in den USA einen schon sehr pragmatischen Zugang. Das Wort gibt es auch in Deutsch, Waldbauer, ja. Tree Farmer. Ja. Ist ganz normal, dass alle 25, 30 Jahre eine Rotation gemacht wird und die Besitzer dieser Wälder sehen sich gar nicht so anders als jemand, der agrartechnisch irgendetwas bewirtschaftet. Das dauert nur länger. Mhm. Ja? Und die Landbesitzer haben Wälder, da ist ja nicht jeder Teil des Waldes 25 oder 30 Jahre alt, sondern es gibt idealerweise Teile des Waldes sind immer 2 Jahre älter, 2 Jahre jünger, dass jedes Jahr ein Teil des Waldes auch geerntet werden kann, dass der Besitzer jedes Jahr auch Einkommen hat. Ja. Mhm. Ich glaube, grundsätzlich kann man doch eines sagen, dass in den Ländern, auch in Europa, wo Wald eine wesentliche Rolle spielt, so wie in Österreich, hat man grundsätzlich einen pragmatischeren Zugang zu Wald. Je weiter entfernt die Menschen von den Wäldern kommen, desto weniger versteht man den Wald und nimmt den einzelnen Baum als etwas sehr Spezielles her. Und man sieht das schon auch in Europa, dass es hier große, große Unterschiede gibt im Zugang zum Wald.
Jetzt haben wir sehr viel über Pelletserzeugung gelernt, wie das in Österreich und in Amerika funktioniert. Sehr spannend. Jetzt noch einmal die Frage, können Sie aus Ihrer Sicht sozusagen fix, also schwören, dass die Pellets, die wir verwenden, sozusagen nachhaltig sind, egal ob sie aus Amerika kommen oder aus Österreich, Herr Rumpelmeier, wenn Sie vielleicht anfangen, also ist es wirklich nachhaltig? Also können Sie damit Hand aufs Herz, meine Pellets, die passen?
Also wenn Sie mich jetzt nur nach meinen Pellets fragen, dann kann ich das sowieso sagen. Aber ich würde sogar mich trauen, für die anderen Pelletserzeuger meine Hand da ins Feuer zu legen. Die Pellets, die man in Österreich und in Deutschland oder in Italien kaufen kann, aus europäischer Produktion, die kommen aus nachhaltiger Waldwirtschaft und werden auch nachhaltig erzeugt.
Herr Met, der größte Pelletserzeuger weltweit, Enviva, das heißt wahrscheinlich, ihr müsst mir gerade eingefallen, Energie fürs Leben, so viel Art.
Genau,
ja? Grüße. Ja. Das wird dahinter stecken. Also Sie sind der weltgrößte Produzent. Also können Sie wirklich sagen, also mit sehr gutem Gewissen sagen, dass Sie absolut nachhaltig wirtschaften und dass man Ihre Pellets beruhigt verbrennen darf?
Also wenn ich mich dabei nicht gut fühlen würde, würde ich etwas anders machen, hundertprozentig. Aber ich würde gerne eine Definition da hinten dranhängen. Was ist denn nachhaltig überhaupt?
Ja? Gute Frage.
Also wir haben ein Thema schon angesprochen, dass nämlich die Wälder, aus denen wir Wald entnehmen, die Kohlenstoffsenke in den Wäldern weiter wächst und dass sie schneller wächst, als man Holz rausnimmt. Das ist einmal eine Grundvoraussetzung. Ja. Das ist in Österreich der Fall, das ist aber absolut auch im Südosten der USA der Fall. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir sicherstellen, dass dort, wo wir das Holz hernehmen, dass auch weiter Wald wächst. Das heißt, wir haben ein GPS-System, wo wir, bevor wir überhaupt Holz nehmen, uns ansehen, gibt es hier irgendwelche Biodiversitätsfragen, die wir uns stellen müssen. Plant der Landbesitzer, dort weiter Holz anzubauen? Das ist eine Grundfrage, weil wenn nicht, dann können wir das Holz dort nicht nehmen. Ja? Und das sind so ein paar Grundfragen, die man stellen muss und mit Ja beantworten können muss, um zu sagen können, es ist hundertprozentig nachhaltig. Ich gebe noch etwas dazu. Den Leuten fällt es immer ein bisschen schwer, Holzenergie einzuordnen. Es gibt Wälder, die für den Naturschutz besonders wichtig sind. Ja? Und es gibt Nutzwälder, von dort nehmen wir unser Holz. Ja? Das Zweite ist, dass wir absolut als Holzenergieproduzenten sicherstellen müssen, dass so viel wie möglich von dem Holz, das man aus dem Wald herausnimmt, zu langfristiger CO2-Senke verwendet wird. Kohlenstoffsenke, nämlich in den Sägewerken, um Baumaterialien zu machen oder Möbeln.
Ja. Ja?
Das sind ganz wichtige Grundvoraussetzungen, um sagen zu können, wenn das der Fall ist und ich nehme wirklich nur diesen Rest, ob es aus dem Wald kommt oder aus den Sägewerken, dann kann man ganz eindeutig sagen, dass es nachhaltig ist.
Ja, das ist ein ziemlich guter Punkt. Jetzt könnten wir vielleicht so ein bisschen, weil es gerade sehr spannend sind, dieser Pelletshandel. Ja, bitte, wollen Sie was ergänzen, Herr Rumpelmeier?
Ich würde zum Herrn Met ganz gern ergänzen, weil das...
Gerne.
Da kann ich jetzt natürlich nur die österreichische Sicht kurz anbringen, weil aber vielleicht die Zuhörer vielfach Österreicher sein
schon
werden. Nämlich um ein Bild von dieser Nachhaltigkeit, von der Herr Met gesprochen hat, sich zu machen. Mein Bruder, der den Rundholzeinkauf macht, sagt immer scherzhaft zu den Holzlieferanten, also zu unseren Partnern aus dem Forst, ihr seid ja viel zu langsam, während ihr 4 Bäume umschneidet, sind ja 5 gewachsen. Mhm. Und in der Größenordnung, das klingt jetzt wild, in der Größenordnung ist das tatsächlich so.
Tatsächlich. Mhm.
Also es wächst, allein der österreichische Wald, der amerikanische ist natürlich viel größer, aber der österreichische ist ja zumindest knappe 50% der österreichischen Fläche sind Wald. Und der ist so leistungsfähig, dass während 4 Bäume geerntet werden, 5 gewachsen sind, also nämlich tatsächlich in derselben Zeit. Stellen Sie sich vor, einen LKW Rundholz, den man auf der Straße sieht und der einen vielleicht stört, weil er einen aufhält, aber dieser LKW, der wächst in weniger als 1,5 Sekunden, wächst der in Österreich nach.
Ein LKW mit Rundholz in 1,5 Sekunden. Ich danke Ihnen für das Bild. Ich danke Ihnen für das Bild, weil ich jedem immer erklären will, dass natürlich Wald sehr wohl nachhaltig sein kann. Weil die sagen ihm, ja, aber wenn der Wald, Argument ist immer, wenn der Wald weggeholzt ist, dann dauert es ja 60 Jahre, bis das CO2 wieder drin ist, gebunden ist. Na, das gehört der Kohlenstoff. Dann sage ich, ja, da musst du dir vorstellen, dass in dem Moment, wo ich die Kettensäge ansetze, zur gleichen Sekunde irgendwo anders in Österreich wieder Blätter aufpoppen und wieder das Kohlenstoff gebunden wird. Aber die Leute, gescheite Leute verstehen das nicht oder wollen es nicht verstehen.
Das Bild mit der Kettensäge in der Zeit, wo sie die angerissen haben, also wo es dann anfängt zu knattern, ist schon ein ganzer LKW gewachsen.
Ja, also das ist irre. Also danke, das Bild, das nehmen wir alle, glaube ich, sehr gern mit, weil das muss man im Kopf haben. Also ein LKW in 1,5 Sekunden.
Ich ergänze noch ein Bild, weil das ist einmal der Zuwachs, aber dann ist es ja natürlich Sie müssen einen Saldo bilden. Was nehme ich von dem Zuwachs? Ja. Nehme ich alles oder nicht? Das ist der 4-Bäume-zu-5-Bäume-Vergleich beispielsweise. Also ist oder in Österreich, das ist ja eh oft schon erwähnt, aber da wachsen ja im Jahr eine Fläche von ungefähr 4.800 Fußballfeldern. Also dazu.
Dazu.
Nicht? Also der Saldo. Also ich nehme was raus und es kommt aber so viel dazu, dass 4.800 Fußballfelder zusätzlich da sind am Ende des Jahres.
Nein, es ist irre. Herr Rumpelmeier, wenn Sie das vielleicht für Ihr Werk am besten erklären, wie werden jetzt die Pellets ganz genau gemacht? Im Detail.
Wir haben die Rohstoffe Sägespäne und Hobelspäne angesprochen. Die Sägespäne, die sind feucht, also die haben einen sehr hohen Wassergehalt. Und diese Sägespäne werden aus dem Sägewerk über eine Fördereinrichtung in einen Vorratssilo transportiert. Und aus diesem Silo wird gleichmäßig über einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb ein Spänetrockner beschickt. Und in diesem Spänetrockner wird der Wassergehalt, der liegt ungefähr bei 50%, ist in den Sägespänen Wasser drinnen. Und der wird in dem Spänetrockner auf unter 10% heruntergetrocknet. Also ungefähr 8 oder 9% ist dann der Wassergehalt nach dem Spänetrocknen. Ich habe vorher schon erwähnt, dafür nehmen wir nur Abwärme aus dem Energiegewinnungsprozess. Also für diese Wärme, da verbrennen wir nicht mehr Rinde, sondern wir nehmen das rein aus dem Rauchgas und aus der Turbinenabwärme. Das ist zwar aufwendig, das zu gewinnen, weil es hat nur 63 Grad Wasservorlauftemperatur, aber dafür steht es ohne zusätzlichen Brennstoff zur Verfügung. Und diese trockenen Späne, die kommen dann in einen Vorratssilo und da ist dann der trockene Span drinnen und da wird dann auch der trockene Hobelspan aus den Hobelvorgängen dazu geblasen. Die müssen nicht mehr getrocknet werden, die sind ja schon trocken. Das Gemisch aus Säge- und Hobelspänen wird dann über eine Mühle, also vergleichmäßig, da wird das durch das eine Hammermühle, das alles ungefähr dieselbe Faserlänge hat, man mischt dann einen 0,5 bis 1, irgendwas Prozent Stärke dazu. Das braucht man, um dann das Spangemisch etwas geschmeidiger durch die Matrizenbohrungen durchdrücken zu können.
Sie backen das richtig.
Das ist eher fast ein Schmiermittel. Und dieses Gemisch nach der Hammermühle, das wird dann noch einmal leicht angefeuchtet, bleibt dann 15 Minuten in einem Behälter, bevor es dann in die Pelletspressen kommt. Und die Pelletspressen, das ist nichts anderes wie so eine Nudelwiege. Ja? Also man drückt mit Kollern das Spangemisch, also Span, ein bisschen Stärke gemischt, durch Matrizenlöcher durch. Und damit nicht zu viel Wärme dabei entsteht, ist eben auch die Stärke drin. Und anschließend werden diese durchgedrückten Pellets gekühlt, weil da entsteht Reibungswärme und dann werden sie gesiebt. Also da kommen dann die zu kleinen Stücke weg und die zu großen. Diese fertigen, gekühlten und ausgesiebten Pellets werden dann zwischengelagert und werden dann entweder in einen Silo-LKW oder in einen Schüttgut-LKW verladen, je nachdem, wie es der Kunde gerne hat. Oder sie werden auch in Säcke abgefüllt, 15 Kilo oder andere Dimensionen, aber hauptsächlich sind es 15 Kilogramm Säcke. Das ist das, was ein Mann und auch eine Frau gut transportieren können zu Hause. Und die werden dann palettiert und so verladen. So entstehen die Pellets.
Also so erzeugen Sie in End die Pellets. Jetzt gibt es ja viele Hersteller, Herr Mett. Wie kann ich mir sicher sein, dass die Qualität eh passt? Weil nicht, gibt es auch schlechte?
Es gibt keine schlechten Pellets, aber es gibt Pellets, die für den Hausbrand natürlich viel besser geeignet sind. Die haben eine EN-Plus-Zertifizierung. Und wenn man darauf schaut, dann kann man es auch sicherstellen, dass das von der Qualität her passt. Wir produzieren ja hauptsächlich Industriepellets. Die haben einen etwas höheren Ascheanteil. Die sind auch nicht EN-Plus zertifiziert, wenn sie einen höheren Ascheanteil haben und gehen auch in einen anderen Markt.
Also EN-Plus, da bin ich mir sicher. Wenn es hinten drauf steht, Herr Ruppelmeier, dann passt es.
Das wird ja von Zertifizierungsstellen zweimal im Jahr auditiert. Und auch, glaube ich, Stichproben.
Die nehmen Stichproben, die kommen nach Hause und nehmen Stichproben.
Nein, also jetzt zweimal im Jahr muss man es überwachen lassen und sie überwachen stichprobenartig unvorbereitet, ob das denn passt. Also man kann sich da schon sehr sicher sein, dass das auch drinnen ist, wenn EN Plus draufsteht.
So, und jetzt müssen wir über den Pellets-Handel sprechen, so grundsätzlich der da plötzlich entstanden ist. Mhm. Wir verstehen jetzt die Hintergründe, sozusagen ein Überschuss an Holz, das die Papierindustrie nicht mehr braucht. Jetzt sind die Pellets am Markt und jetzt liefern sie Pellets nach Europa mit großen Schiffen. Mhm. Können Sie mal erklären, welche Größenordnung, welche Länder bedient werden, was läuft da ab?
Ja, absolut. Dieser Teil des Marktes, der hat sich jetzt ungefähr seit den letzten 13, 14 Jahren, seit der Renewable Energy Directive 1 2009 entwickelt und hat sich letztendlich aus der Umrüstung von Kohlekraftwerken zu Biomasse entwickelt. Ja. Wir haben schon vorher in diese Kohlekraftwerke im Sommer, wir hatten ein paar Pelletwerke, die eigentlich für den typischen österreichischen Haushaltsmarkt waren, aber die waren in Belgien und in Deutschland. Und im Sommer war immer zu wenig Nachfrage und wir haben an diese Kraftwerke in Belgien geliefert, um nicht einfach so viel Inventar über den Sommer halten zu müssen.
Ja. Also Pellets.
Pellets, ja genau. Und irgendwann sind diese Kohlekraftwerke hergegangen und gesagt, wir wollen das jetzt nicht opportunistisch machen, sondern wir wollen das als Strategie machen und die Kohle ganz wegnehmen. Wo können denn bitte Pellets herkommen, die man ganzjährig verwenden kann, ohne dass man jetzt aus diesem Haushaltsbrand die Pellets wegnimmt. Mhm. Ja. Und so hat sich eben herausgestellt, dass eines der Länder, wo eben diese Mengen an Holz verfügbar waren, eben die USA waren und diese Mengen an Holz sehr nahe an den Häfen waren. Das ist auch sehr wichtig. Und die Kohlekraftwerke teilweise direkt am Hafen waren, mhm, weil sie ja die Kohle auch aus Übersee bekommen haben.
Ja.
Also man konnte diese logistische...
Ach, also, die Struktur war schon da.
Die Struktur war schon da, ja. Und die Schiffe waren auch da. Das sind so große Getreideschiffe oder Kohleschiffe. Man nimmt einfach dieselben Schiffe. Aber man muss es in großen Mengen machen. Weil ein Kohlekraftwerk kann nicht mit so ganz kleinen Biomassemengen, da geht es um ein paar hundert Megawatt, und da brauchte man große Mengen. Und die waren eben zum Beispiel aus den USA eben verfügbar. Ja, und so hat sich dieser Handel entwickelt auf der Basis von langfristigen Abnahmeverträgen. Das heißt, man hat dann so 10-Jahres-Verträge, mittlerweile sind das 20-Jahres-Verträge abgeschlossen. Und unter diesen Verträgen verschifft man in sehr großen Schiffen, 50.000 Tonnen pro Schiff, vom Hafen in den USA zu den Häfen, wo die Kohlekraftwerke sind. Vielleicht eins wichtig zu betonen, das sind ein bisschen andere Pellets, die haben einen etwas höheren Aschegehalt als die Pellets, die man typischerweise in Österreich...
Aha. Industriepellets
heißt. Industriepellets,
kennt. Okay.
Also die kann man nicht jetzt einfach in einem Haushalt in Österreich verwenden, sondern die schauen zwar sehr ähnlich aus, sind aber doch ein bisschen anders, diese Industriepellets, weil sie zum Ersatz von Kohle zum Beispiel in größerem Stil gedacht sind.
Mhm. Okay, das, wenn ich das jetzt ein bisschen rekapitulieren darf, weil es ist ja auch die Argumentation, ja, aber das ist ja Wahnsinn, aus Amerika da Pellets rüber und die werden dann in Europa verbrannt. Ja. Wir haben jetzt verstanden, wieso es die Pellets überhaupt gibt, ja, das haben wir verstanden, aber jetzt könnte man sagen, ja, muss ich da übers Meer fahren. Wenn ich es richtig verstanden habe, sie nutzen eine Struktur, die es gegeben hat, die kann ja trotzdem schlecht sein, aber wieso es wirtschaftlich sozusagen funktioniert ist, weil die Produktion der Pellets in Meeresnähe ist, in Hafennähe schon ist und auch die Abnehmer in Hafennähe sind. Also das ist der Punkt.
Das ist auf jeden Fall einer der Punkte. Das zweite ist, in großen Schiffen, wenn man über den Atlantik fährt, das kostet so viel, wie wenn man mit einem LKW 200 Kilometer fährt. Ja, das ist
wie? Wer? Ein LKW 200 Kilometer kostet wie viel? Ein halbes Schiff, ein Viertelschiff, 1000?
So viel wie eine Tonne von der Ostküste der USA nach Großbritannien oder Belgien kostet. Ja.
Oh.
Und
es kommt einfach über die Menge zustande.
Es kommt über die Menge, über die Skalierung und auch die CO2-Emissionen von dieser Verschiffung ist damit auch ähnlich einer LKW-Fahrt von 200 Kilometer. Trotz alledem muss man natürlich sagen, einer unserer nächsten Schritte ist auch die Transportemissionen zu reduzieren mit Biomethanolen und solchen Dingen, die im Moment irrsinnige Fortschritte machen. Mhm. Aber grundsätzlich sind die Kosten und die CO2-Emissionen pro Tonne für diese Verschiffung nach Europa eigentlich relativ klein.
Mhm. Und wenn Sie jetzt sozusagen, wenn jetzt irgendein österreichisches Kohlekraftwerk sagt, nein, ich möchte gerne amerikanische Pellets verfeuern, dann kommen Sie ins Gehege mit dem Herrn Rumpelmeier, der möchte seine Pellets verkaufen. Wie sind Sie da konkurrenzfähig? Muss er Angst haben, dass plötzlich amerikanische Pellets den Preis kaputt machen?
Also, nach Österreich kommen amerikanische Pellets nur sehr schwer, weil das logistisch natürlich ein bisschen schwierig ist.
Ja. Also da sind wir dann preislich, das wird sie dann schon aufschlagen.
Ja,
da reden wir jetzt gar nicht von Ökologie, aber rein von Ökonomie.
Von der Ökonomie sind diese Pellets, die ich repräsentiere, natürlich insbesondere dort am besten verwendbar, wo man direkt am Hafen ist. Ja, und ob das jetzt Belgien, die Niederlande, Dänemark, Großbritannien ist, wir verschiffen auch nach Asien. Ja, je mehr man ins Landesinnere muss, desto schwieriger wird das. Ja. Man kann auch nach Deutschland über den Rhein relativ gut hinein oder über den Norden Deutschlands. Aber Österreich hat ja auch Überschusspellets, also ist der Bedarf an und für sich hier nicht da.
Ja, Überschuss schon, aber wenn ich was anderes billiger kriege, weiß man nicht. Ja. Also ich denke jetzt nicht so, ich möchte schon wirklich österreichische Pellets verbrennen. Das ist mir sehr wichtig, im Gegenteil, das ist mir wirklich sehr wichtig, weil ich schon glaube, grundsätzlich wollen wir die Pellets dort verbrauchen, wo wir sie erzeugen. Das ist immer die beste Lösung. Jetzt kann man das so grob. Auch wenn es ein sehr spannender Fall ist, der diese Pellets über den Atlantik kommen. Und das trotzdem ist irgendwie das Regionale doch das Beste.
Aber Sie haben ja mitgerechnet, der Herr Mett hat ja gemeint, er ist vergleichbar mit 200 Kilometer LKW. Und ich habe ja gesagt, wir sind ja in einem Radius, der viel kleiner ist als 100 Kilometer.
Ja. Das heißt, also Ihre Pellets sind grüner.
Also nein, aber ich mache mir keine Sorgen, dass das eine gefährliche Konkurrenz wird.
Ja.
Also nach Enns kommen wir nicht aus dem USA, das ist schon ein bisschen schwierig.
Wir befüllen das Fahrzeug, das dann Ihre Pelletsheizung befüllt. Nicht? Also Sie müssen ja sonst die Fracht so oft brechen, das kostet ja auch immer ein Geld und auch Qualität.
Ne? Ja. Also so. Okay, also Ihr Pelletsgeschäft ist sicher und das auch gut so, und ich werde weiter Ihre verbrennen.
Ich hoffe es.
Herr Jäger, ich würde das ganz anders.
Sie wollen mir doch beim nächsten Amerika-Urlaub im Koffer mitnehmen.
Können Sie gerne mitnehmen, aber das wollte ich jetzt nicht sagen, sondern grundsätzlich geht es hier nicht um Konkurrenz, sondern es geht darum, dass wir so viel fossile Brennstoffe zu ersetzen haben, dass wir so viel nachhaltige Biomasse in der Form von Holzpellets zum Beispiel mobilisieren müssen, wie möglich. Ja?
Ja.
Das heißt, man kommt sich da eigentlich, da geht es jetzt gar nicht darum, dass man sich ins Gehege kommt mit billigeren oder teureren, sondern dass es eigentlich nicht genug Holzpellets gibt, um die Nachfrage in den verschiedenen Sektoren befriedigen zu können, die letztendlich defossilisieren. die von fossilen Brennstoffen wegkommen wollen.
Ja, genau, das ist ja der Punkt. Wir sind sozusagen mitten in der Energiewende drin. Deutschland hat seine drei AKWs abgeschaltet. Mhm. Wo sehen Sie das Potenzial jeder der Herrschaften von Pellets sozusagen in der Energiewirtschaft? Wo liegen wir da nur, oder auch von mir ist beim Heizen, oder wo, also wo, welcher Größenordnung liegt das?
Also ich lasse den Herrn Rumpelmeier über das Heizen sprechen, weil das ist ja letztendlich der Markt, den er am besten kennt und der Hauptmarkt in Österreich. Angefangen haben die Märkte mit Kohleersatz in Kraftwerken, wie wir festgestellt haben, und Wärmekraftwerken in Dänemark zum Beispiel, aber auch Kohleersatz. Jetzt haben sich zwei Dinge geändert in Europa. Das erste ist natürlich durch den Krieg in der Ukraine, ist russisches Pipeline-Gas nicht mehr die Brückentechnologie für die nächsten 10 oder 15 Jahre, die wir gedacht haben, dass sie ist. Und damit gibt es eine viel stärkere Urgenz, Gas auch kurzfristig zu ersetzen. Und da kann Holzbiomasse gerade in Industriebereichen wie in der Stahlindustrie oder in der Kalkindustrie, in der Zementindustrie einen sehr wesentlichen kurzfristigen Beitrag leisten, um von fossilen Brennstoffen wie Gas und Kohle auch in der Industrie wegzukommen. Ein anderer Anwendungsbereich, der sich sehr, sehr stark entwickelt, auch in den USA, ist das ganze Thema Flüssigkeiten, also vor allem Sustainable Aviation Fuels und Biomethanol, wo man Petroleum letztendlich mit biogenen Grundstoffen ersetzen kann. Ja, ob das jetzt in Rotterdam oder im Golf von Mexiko ist, wo die Raffinerien sitzen, da gibt es große Anstrengungen, eben fossile Brennstoffe oder fossile Stoffe gegen biogene Stoffe zu ersetzen. Und da ist natürlich die Art von Holz in der Form von Holzpellets ein sehr, sehr attraktiver Ersatz.
Okay, das ist also, wenn wir jetzt von, weil in den letzten Wochen war von E-Fuels ganz große Rede und so, dass es wäre dann sozusagen die zweite Möglichkeit, Flugzeuge fliegen zu lassen, weil wir dort ein wirkliches Problem haben. Ich würde jetzt wahnsinnig gern, aber wollen Sie noch zu Österreich, wie sehen Sie das Potenzial in Österreich, Herr Rumpelmeier, von den Pellets? Weil ich hatte vor kurzem Kontakt mit Thermopumpen, wie sagen Sie, Luftwärmepumpen und so, und die fürchten da mehr Geschäft und da ist drum gegangen, wie viel Prozent vor dem Markt sind Wärmepumpen und wie viel sind Pelletsheizungen? Wie viele Pelletsheizungen wird es in Zukunft geben in Österreich?
Pelletsheizungen explizit kann ich Ihnen nicht sagen. Meines Wissens sind aktuell ungefähr 30% der Raumwärmegewinnung ist aus forstlicher Biomasse. Das setzt sich eben zusammen aus den Pellets und aus Heizhackschnitzeln und
Stückholz.
Und, Stückholz, ja. Und jetzt haben wir im Vorgespräch schon erwähnt, dass die Forstwirtschaft dort wie da nachhaltig betrieben ist und dort wie da auch nachhaltig noch ausgebaut werden kann und immer noch nachhaltig ist. Also es ist noch zusätzlich eine Reserve nutzbar, die wird wohl immer kleiner. Aber es ist noch eine Reserve zusätzlich nutzbar. Das heißt, das kommt noch dazu. Wenn ich jetzt die Parallelentwicklung, nämlich der Energieeffizienz in der Raumwärme mit betrachte, also ich werde besser isoliert, die Heizungen werden besser und energieeffizienter. Das heißt, ich brauche etwas weniger Energieeintrag, um denselben Output zu haben und habe weniger Verluste an die Atmosphäre, dann ist, glaube ich, das ist zumindest der Wissensstand, den ich habe. Auch wenn ich nicht mehr Biomasse einsetze, wird in den nächsten Jahren aus diesen 30% 50% werden durch die Effizienzsteigerung.
Also im Anteil die Hälfte.
Genau. Und wahrscheinlich wird sich's dort irgendwo bewegen, wenn man nicht diese zusätzlichen Nachhaltigkeitsreserven auch noch ausschöpfen möchte.
An der Stelle möchte ich jetzt gern... Das ist ein bisschen angehängt, ja. Das kann sich auch doppeln, aber trotzdem möchte ich es nochmal ganz klar stellen, so als Vision, ne? Also man sagt so, was man die Menschen ja unterschätzen, was man überschätzen, was man im Jahr leisten kann, sie unterschätzen, was man in 10 Jahren schafft. Wo ist Ihre Vision für 2033 in 10 Jahren? Wo sind da die Pellets? Wenn Sie anfangen, Herr Med.
Also ich glaube, dass Pellets noch erheblich wachsen können. Ja, also wir allein als Firma, glaube ich, in den nächsten Jahren werden wir unsere Produktionskapazitäten verdoppeln. Ja. Und das ist möglich aus den Gründen, die der Herr Rumpelmeier gesagt hat, weil es natürlich im Wald Reserven gibt. Das ist vielleicht besonders stark in den USA der Fall, aber je mehr Holz man verwendet, desto mehr Holz wächst auch nach. Und das ist für den Laien vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Ja? Man sagt immer, ja, wenn man das Holz rausnimmt, ist ja dann weniger da. Und genau das Gegenteil ist der Fall, weil man dadurch ja Anreize schafft, dass der Landbesitzer mehr Bäume nachpflanzt und die Wälder mehr auf CO2 trimmt, wenn sie so wollen. Ja? Damit glaube ich auch, dass das, was wir vorher gesagt haben, diese vier Bäume nimmt man raus, fünf wachsen nach. Ja. In den USA ist das sogar noch stärker ausgeprägt. Wir nehmen vier raus und 6,5 Bäume wachsen nach, mhm, ja, zur gleichen Zeit. Und das ist deshalb der Fall, weil wir eben Häuser mit Holz bauen. Das ist deshalb der Fall, weil wir den Rest des Baumes zu Pellets produzieren können. Und wir haben unendlich viel Nachfrage im Markt, in den Industrien, in der Wärme, wie wir gesagt haben. Wo das maximale Potenzial liegt, kann ich nicht sagen. Ja. Aus meiner Sicht ist es aber schon getrieben davon, wie viel man jetzt eigentlich mobilisieren kann. Ja. Und wie verwenden wir dann die Ressourcen, die wir haben, am effektivsten, um den meisten CO2-Benefit für unsere Gesellschaft zu kreieren.
Ja, das ist sehr spannend. Herr Rumpelmeier, wo sehen Sie den Pelletsmarkt in 10 Jahren in Österreich?
Den sehe ich dort, dass man diese Diskussion, wie sie heute geführt wird, nicht mehr führt, auch mangels Alternative, die ja da auch politisch und geopolitisch wegfällt. Nicht? Also jetzt zu überlegen, mache ich eine Gasheizung oder eine Pelletsheizung, diese Diskussion stellt sich nicht mehr in 10 Jahren vermutlich. Und daher wird es eine Frage sein, wo ist mein Objekt, das ich heizen will? Und wenn ich dazu eine speicherfähige, verfügbare Wärme brauche, dann bleiben die Pellets übrig. Nicht überall eignet sich die Wärmepumpe, nicht überall ist die Solarenergie gleichermaßen verfügbar und auch nicht über das ganze Jahr gleichmäßig verteilt. Und da haben die Pellets ihre Anwendungsstärke.
Vielleicht kann ich da ergänzen. Als Gesellschaft haben Pellets auf jeden Fall einen wesentlichen Auftrag, aber Pellets alleine können auch nicht alle unsere Herausforderungen in der Energiewende lösen. Ja. Ich glaube, wir brauchen alle die Dinge, die Sie aufgezählt haben, ja, um wirklich fossile Stoffe aus unserer Gesellschaft zu eliminieren. Und mein Wunsch an uns alle wäre, dass wir uns nicht damit beschäftigen, was wir nicht tun sollten und wo wir dagegen sind. Es ist immer leicht, Nein zu sagen. Wir sollten uns damit beschäftigen, wofür wir sind. Ja? Und wir sollten auf jeden Fall für holzbasierende Stoffe sein, in jeder Form, und das maximieren. Und uns als Besitzer Ihres Sägewerkes, Herr Rumpelmeier, oder mich als CEO von meiner Firma, auf jeden Fall zu testen, in jeder Form, ob das, was wir sagen, auch de facto so ist, wie es ist. Ja? Ich glaube, wir müssen einen ganz anderen Level an Transparenz darlegen, um den Benutzern der Gesellschaft auch die Sicherheit zu geben, dass das nicht nur Worte sind, sondern dass wir das auch leben. Ja? Aber in der Prämisse zuerst einmal das anzunehmen und dafür zu sein, weil wir alle Alternativen brauchen und Holzpellets sind sicher eine der wichtigen.
Darf ich da anschließen, ja, noch? Nämlich der Gedanke ist da sehr wichtig aufgeworfen. Die Stärke der Holzpellets ist ja auch, und wenn Sie sich erinnern von dem, was wir vorher gesprochen haben, sie entstehen ja als Koppelergebnis von der Wertschöpfungskette Holz, aus der ja ganz wichtige Produkte entstehen. Da entsteht ja, der Großteil ist einmal Bauholz und das ist auch der hochwertigste Teil. Und das sind Fertig- und Halbfertigprodukte für moderne Holzbauten und Häuser. Gleichzeitig entsteht Zellstoff aus den Hackschnitzeln, wird Zellstoff gemacht, es wird Energie für diese Erzeugung schon produziert. Also es wird nicht nur bei der Erzeugung von Pellets werden nicht nur nachhaltige Energieträger erzeugt, sondern die werden auch noch nachhaltig und jetzt in der österreichischen Holzindustrie völlig CO2-neutral erzeugt. Die Pellets sind ja nur ein kleiner Teil von der gesamten Holzkette. Und die läuft ja parallel. Ich weiß nicht, ob ich das kurz, Sie haben gesagt, wenig Zahlen, aber wenn ich bei dieser Rundholz-LKW-Größenordnung kurz bleiben darf, dann würde ich Ihnen gerne kurz sagen.
Ich liebe Sie, 1,5 Sekunden.
Genau, und darüber hinaus. Ja? Ich sage Ihnen, was wir aus diesem einen LKW machen. Ja? Also aus diesem LKW machen wir mal, also das ist immer derselbe LKW in diesen 1,5 Sekunden, machen wir 17 Kubikmeter Schnitzholz. Das ist ungefähr die halbe Holzmenge für ein Einfamilienhaus in Holzriegelbauweise. Das ist ein LKW Rundholz in 1,5 Sekunden. Mhm. Das ist ein halbes Einfamilienhaus in Holzriegelbauweise. Gleichzeitig fallen da 2,5 Tonnen Pellets an. Das ist ungefähr, also ein Einfamilienhaus braucht zwischen 5 und 6 Tonnen. Also wenn Sie mir es einfach erlauben, dann sage ich, das ist der halbe Jahresverbrauch Pellets für ein Einfamilienhaus, der auf diesem LKW schon mitfährt. Dann sind das ungefähr 30 Schüttraummeter Hackschnitzel. Also das sind jetzt keine Energiehackschnitzel, sondern das sind zellstofffähige Hackschnitzel. Und aus diesen 30 Schüttraummetern Hackschnitzel erzeugt die österreichische Zellstoff- und Papierindustrie ungefähr 10.000 A4 Schreibblocks, wie ich sie hier habe. Aha. 10.000 Blocks. Ja. Wahnsinn. Unvorstellbar. Wahnsinn. Auf dem einen LKW. Und da ist aber schon das halbe Holzhaus drauf. Und die halbe Energie für Holz. Das, und was machen wir noch aus diesem LKW? Da sind dann eben aus der Rinde, wie ich schon vorher gesagt habe, erzeugen wir ungefähr 1.600 Kilowattstunden Strom. Das ist auch ungefähr der halbe Jahresbedarf für Einfamilienhaus Strom. Und wir machen zusätzlich noch 2.900 Kilowattstunden Prozesswärme. Das ist ungefähr, da können Sie 18.000 Liter Wasser zum Kochen bringen. Da können Sie ungefähr über 300 Tage lang können Sie Haushaltswarmwasser erzeugen. Und das alles fährt auf diesem einen LKW, der innerhalb von 1,5 Sekunden wächst. Das ist doch fantastisch.
Fantastisch.
Ist wirklich fantastisch. Und vielleicht, wenn ich da noch ergänzen darf, weil man sich ja dann gelegentlich über das Ferne und das Unbekannte, wenn man sich da gerne ein bisschen fürchtet. Ich habe zwar jetzt nicht dieselben Zahlen wie der Herr Rumpelmeier von mir, aber in den USA ist das nicht anders.
Ja, würde ich mal behaupten, den Zettel wär ich mal fotografieren für den persönlichen Gebrauch. Meine Herrschaften, es war großartig. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, Herr Mett, Herr Rumpelmeier, dass Sie dabei waren. Ich glaube, das Thema heute, woher kommen unsere Pellets, da war für jeden alles dabei, auch zu Hause an den Handys, an den PCs. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend gewesen und es haben hoffentlich alle so viel mitgenommen wie wir hier im Studio. Ja, in dem Fall danke vielmals noch einmal fürs Kommen.
Danke ebenfalls.
Und für Sie zu Hause bis zum nächsten Mal bei Gescheitholz, der Klimapodcast mit viel nachwachsender Energie. Gescheitholz, der Klimapodcast mit viel nachwachsender Energie.